Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Folge 5. Jetzt also zweiwöchentlich, liebe Familia. Das ist wunderbar und ich freue mich sehr. Wir wollten eigentlich erst im August auf zweiwöchentlich umstellen, aber dann dachte ich mir, auch wegen der vielen tollen Reaktionen, was soll's, ziehen wir es schon früher durch. Also ganz, ganz lieben Dank euch allen. Was sind die Themen der heutigen Ausgabe? Wir reden über zwei dicke Hörerwünsche, nämlich erstens über das Verhältnis der Adria-Bewohner zu den Touristen und zweitens über das große Reizthema Hunde. Außerdem erfahrt ihr den besten Weg, Spaghetti Vongole zu essen. Das erste Thema. Wie finden Italiener eigentlich die Touristen? Oder ganz konkret, wie Hörerin Judith mir schrieb, was finden Italiener hier an der Adria an den Touristen gut und was geht ihnen am meisten auf die Nerven? Ich rede hier mal speziell über Grado, aber es gilt ganz sicher für die gesamte Adria. Deutsche und Österreicher sind gern gesehene Gäste. Und die Gradeser wissen schon sehr genau, was sie an uns und euch haben. Was Italiener an uns besonders schätzen, ist unsere Treue. Wir mögen zwar zu Beginn etwas mürrisch sein und auf der Rechnung ganz genau hinschauen, aber wenn wir ein Hotel oder ein Restaurant erstmal ins Herz geschlossen haben, dann kehren wir jedes Jahr wieder dorthin zurück, oft jahrzehntelang. Das ist in der italienischen Urlaubswelt nicht so üblich. Und was geht Italienern am meisten auf die Nerven? Das ist schon schwieriger zu beantworten, aber ich denke, am schlimmsten wird es, wenn Deutsche und Österreicher versuchen, auch in der Regelbeugung Italiener zu imitieren. Das können wir einfach nicht. Was meine ich damit? Hier kommt ein Beispiel. Italiener wissen, jedenfalls meistens, wie man illegal oder zumindest halblegal parkt, ohne andere zu behindern. Wenn das unsere Landsleute versuchen und ganz italienisch sein wollen, dann geht es fast immer schief, weil wir diese Regelüberschreitungen in Deutschland oder Österreich nicht gewohnt sind. Und dann steht das Auto mit dem Münchner oder Wiener Kennzeichen so in der Kurve, dass der Bus nicht mehr rumkommt oder dass aus der Garage keiner mehr rausfahren kann. Italiener sind dagegen ein Leben lang in solchen Dingen geschult. Jetzt zum Thema Hunde. Das war ein wirklich häufiger Wunsch der Hörerinnen und Hörer. Und ich bin selbst Hundebesitzer, wie viele von euch vielleicht wissen. Hunde sind erstmal super. Und die obere Adria ist eines der hundefreundlichsten Urlaubsziele, die ich mir vorstellen kann. Im Winter sind die Strände sowieso ein Paradies, um dort mit dem Hund spazieren zu gehen. Und im Sommer gibt es hier in Grado einen eigenen Hundestrand namens Lido di Fido. In Lignano heißt er Doggy Beach, in Bibione Spiaggia di Pluto und in Jesolo, damit es auch jeder versteht, Bau Bau Beach. Denn im Italienischen machen Hunde nicht Wau Wau, sondern Bau Bau. Auch in Grado Pineta gibt es einen Abschnitt für Hundebesitzer namens La Spiaggia di Snoopy. Und am komplett freien Strandabschnitt zwischen Città Giardino und Grado Pineta darf man auch mit Hund spazieren gehen. In jedem Restaurant, in jedem Hotel sind Hunde willkommen. Mir ist kein einziger Fall bekannt, dass ein Wirt Gäste mit Hunden abgelehnt hätte. Ganz viele Touristen kommen gerade in der Nebensaison mit Hund und recht haben sie. In der Hauptsaison geht es um zwei Dinge. Um Rücksicht und um gesunden Menschenverstand. Was zum Beispiel perfekt ist, weist bei der Tischreservierung im Restaurant schon auf den Hund hin, vor allem wenn er etwas größer ist. Vielleicht gibt es ja Tische, die für Menschen mit Hunden besser geeignet sind als andere. Die Wirte wissen das. Zwei Golden Retriever, die gerade im Meer waren, müssen nicht mit in die Altstadt Trattoria. Tatsächlich habe ich das im letzten Jahr erlebt. Hunde haben Eigengeruch und nasse Hunde umso mehr. Die Besitzer riechen das nicht mehr, die umliegenden schon. Es ist eben so. Niemand findet unseren eigenen Hund so süß wie wir selbst. Nicht im Weg der Bedienungen rumliegen, das stört enorm und sollte selbstverständlich sein. Und ja, Hunde können auch mal 1 bis 2 Stunden daheim im Hotel oder im Apartment bleiben. Sie brauchen ohnehin 14 bis 16 Stunden Schlaf am Tag und müssen nicht ständig hochstimuliert werden. Noch zu den Formalien. In Italien herrscht Leinenpflicht und lange Leinen über 1,5 Meter sind verboten. Sogenannte gefährliche Hunderassen wie Rottweiler und Pitbulls mussten bis vor einigen Jahren einen Maulkorb tragen. Obwohl wir Hundebesitzer ja wissen, das Problem ist immer am anderen Ende der Leine. Laut Gesetz muss immer ein Maulkorb mitgeführt werden. So heißt es im Gesetz. Ich habe aber auch noch nie gehört, dass irgendjemand dahingehend kontrolliert wurde. Und jetzt wird's kontrovers. Keine Pfötchen auf den Tisch. Auch wenn die Decke danach gewaschen wird. Das ist überhaupt kein valides Argument. Wir verschmieren ja auch nicht absichtlich Tomatensauce oder Tintenfischtinte, nur weil die Decke danach gewaschen wird. Ich habe mich extra nochmal bei 2 Wirtinnen meines Vertrauens erkundigt. Interessanterweise beide auch Hundebesitzer. Die finden Pfötchen auf dem Tisch ausgesprochen respektlos. Aber sie sagen nichts. Sie verdrehen eher so innerlich die Augen. Ihr dürft das natürlich anders sehen. Und wir können trotzdem befreundet bleiben.
Die italienische Weisheit.
Die italienische Weisheit in dieser Folge passt gut zum Hundethema. Se si litiga in cucina, ogni pasto va in rovina. Wer in der Küche streitet, ruiniert jedes Gericht. Wunderschön, oder?
Die italienische Zahl.
Ein Ausflug in die Soziologie. Wie alt sind Italienerinnen im Schnitt, wenn sie ihr erstes Kind bekommen? Könnt ihr mal mitraten, Deutsche und Österreicherinnen liegen gleich auf bei 29,9 Jahren. Was meint ihr? Auflösung? 31,7 Jahre, der höchste Wert in ganz Europa, noch vor Spanien und Irland. Einer der wichtigsten Gründe, erst wird das Nest gebaut. Vielleicht mal ein Thema für eine der nächsten Folgen.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Ich bin in den letzten Jahren ein großer Bewunderer von Thomas Mann geworden. Und nein, ihr müsst euch nicht gleich den Zauberberg schnappen. Daran habe ich im letzten Sommer 3 Monate rumgekaut. Wenn ihr eine Einstiegsdroge braucht, holt euch Mario und der Zauberer. Eine Familienreise ins sommerliche, ja hitzige Italien und zu dem ebenso genialen wie tragischen Zauberer namens Cipolla, der in Forte dei Marmi seinen letzten großen Auftritt hat, bevor, aber das Ende verrate ich nicht. Die Ausgabe, die hier neben mir liegt, ist gerade mal 107 Seiten lang. Das habt ihr schnell weggelesen. Danach könnt ihr euch dann zum Beispiel an die Buddenbrooks wagen. Im Übrigen hatte schon Thomas Mann als Deutscher im Urlaub Ärger mit den Italienern bekommen. Denn er ließ in Forte dei Marmi seine Kinder nackt herumlaufen. Das ist in Italien bis heute sehr ungern gesehen, wenn es sich nicht gerade um Säuglinge handelt. Darüber können wir lange diskutieren, aber so ist es nun mal. Und gerade ist eine Nachricht aus Venedig reingekommen, die gut zu unserem Buchtipp passt. Das Grand Hotel des Bains auf dem Lido soll nach 15 Jahren des Leerstands von Grund auf saniert und wiedereröffnet werden. Das Hotel, in dem Thomas Mann 1911 erste Skizzen zum Tod in Venedig machte, wurde nun von einem Konsortium aus Abu Dhabi, wer hätte es gedacht, aufgekauft. Die Araber betreiben bereits 90 Luxushotels in 12 Ländern und dies ist ihr erstes Projekt in Italien. 200 Millionen Euro sollen ausgegeben werden. Die Herren, es sind nur Herren, arbeiten dabei mit diversen italienischen Banken zusammen und wie immer bei solchen Projekten ist alles etwas undurchsichtig. Immerhin, es passiert was auf dem Lido, der generell etwas unterschätzt wird. Ich bin dort sehr gern. Denn man kann dort einen perfekten, sorglosen italienischen Badeurlaub genießen, während die atemberaubende Kultur nur eine Viertelstunde mit dem Vaporetto entfernt ist. Und noch eine schöne Nachricht aus Venedig, die ich gerade gestern online entdeckt habe. 2 Freunde haben eine schwimmende Häppchenbar errichtet. Auf ihrem Boot servieren sie Aperol Spritz und Weißwein, aber auch allerlei Cicchetti, Sardin Sour, Nudeln, Aufschnitt, Käse und Süßes. Und weil sie die nötige Lizenz haben, dürfen sie mit ihren Gästen überall rumfahren. Das klingt doch wirklich wie ein großer Spaß. Ich habe es selbst noch nicht gemacht, wie auch, aber das wäre doch eine Idee für ein Jungs- oder Mädelswochenende oder einen Familienausflug. Mehr Informationen gibt es auf Instagram unter @baccaro.boat, B-O-A-T geschrieben. Steht aber auch alles in den Shownotes. Und wenn ihr es macht, berichtet mal, wie es war. Und wo wir gerade bei Büchern und am Sonnenschirm waren, habt ihr euch denn schon Mein Leben am Strand zugelegt? Das solltet ihr unbedingt. Und zwar aus 4 Gründen. Also ich gehe davon aus, dass viele von euch es schon haben, aber vielleicht fragen euch ja Freunde. Erstens, ihr erfahrt viele kleine Geheimnisse und Rituale, mit denen ihr euren Urlaub verschönert. Zweitens, ihr werdet nach der Lektüre des Buches den Strand mit anderen Augen sehen und jeden Urlaubstag noch ein bisschen mehr wertschätzen. Drittens, es ist das perfekte Geburtstagsgeschenk und auch ein schönes Geschenk für alle lieben Freunde, die sich gen Süden aufmachen. Viertens, ihr werdet euch sehr amüsieren und unglaublich skurrile, interessante Menschen kennenlernen. Und von einem dieser Menschen lese ich euch jetzt vor. Aber vorher gibt es noch das italienische Wort.
Bildungsauftrag, das italienische Wort.
Der erste Sonnenbrand und nur der heißt im Nordosten Italiens Solana. Wobei Italiener ja so früh an den Strand können und echte Bräunungsexperten sind, dass es kein echter, böser Sonnenbrand ist, wie bei so manchem Urlauber, der sich direkt mit der Büroblässe unter die Augustsonne legt, also von 0 auf 100 geht. Die Solana ist der erste, leicht ziehende Rotton der Haut in der Frühsaison, der sich ohne größere Probleme in den ersten Farbanstrich verwandelt. Und jetzt kommt ein Kapitel aus Mein Leben am Strand. Der Muschelphilosoph. Adriano ist unser liebster Nachbar am Strand. Er ist auch Stammgast bei Pino, aber in meinem Buch Meine Bar in Italien taucht er nicht auf. Sehr merkwürdig, denn er hätte dort perfekt hingepasst. Er ist Fischhändler und sofort haben wir, die Generation Asterix, Verleinix vor Augen, der sich seinen Fisch nur von den besten Grossisten aus Lutetia liefern lässt, obwohl sein Dorf direkt am Meer liegt. Adriano ist ein gut aussehender End-50er mit grauen Locken über dem stets tiefgebräunten Gesicht. Er ist Fischhändler, nicht in Grado, sondern in Monfalcone und betreibt dort einen Stand in der Markthalle im Zentrum, den er von seinem Schwiegervater übernommen hat. Er ist in Grado also Tagestourist, aber auch Saisongast und insofern oberster Strandadel. Als akzeptierter Stammgast bei Pino steht er sowieso ganz oben in der Nahrungskette. Und mit ihm ist der Sommer aufs Schönste unbeschwert. Adriano ist einer dieser Menschen, die sofort gute Laune verbreiten, der einen lächeln lässt, wenn man ihn nur von Weitem sieht. Heute etwas unsicher auf den Beinen, weil er sich gerade den Knöchel verstaucht und übel abgeschürft hat, als er mit seiner Vespa den Kreisverkehr am Ortseingang allzu optimistisch genommen hat. Vor dem Sturz hatte er noch bremsen können. Aber eben mit dem Knöchel. Adriano wirkt immer wie ein Mensch, der gerade das beste Gericht seines Lebens genossen hat. Er lächelt zufrieden, ein bisschen wissend und in sich gekehrt und manchmal reibt er sich über den gewölbten, gebräunten Bauch. Adriano ist einer der wenigen Italiener, die tatsächlich gern schwimmen. Das erkläre ich an einer anderen Stelle im Buch. Italiener schwimmen nicht, sondern stehen grüppchenweise knietief im Wasser und plaudern. Zurück zum Text. Wobei ich vermute, dass das nur eine Art Arbeitsbesuch ist. Vielleicht plaudert er auf seinen maritimen Ausflügen mit den Muscheln und Fischen. Ja, jetzt wo ich diese Zeilen schreibe, sehe ich tatsächlich eine leichte Ähnlichkeit in Gestik und Mimik mit dem König Triton vom Disney-Hit Ariel, die Meerjungfrau. Und gerade heute am Strand ging es mit Adriano, der sich etwas umständlich auf seine Liege wuchtet, um die wirklich wichtige Frage, wie isst man Spaghetti Vongole am effektivsten? Denn tatsächlich ist das richtige Essen der Spaghetti Vongole ein Problem. Eines, das ich in meinem fast gleichnamigen Buch gar nicht erst angegangen bin. Denn die beste Lösung für ein Problem ist nun mal das geschmeidige Ignorieren. Also, Spaghetti Vongole, klar, werden in der Pasta mit Schale serviert, die man logischerweise nicht mitessen kann. Also muss die essbare Polpa von der Schale getrennt werden, was entweder mit der Gabel oder mit den Lippen passieren kann. Süddeutsche und Österreicher sprechen vom Zuzeln. Manche nehmen auch die beiden Muschelhälften und benutzen sie als Greifer. Ich verfahre folgendermaßen. Ich arbeite mich in Sektoren vor. Ich suche mir einen Bereich auf dem Teller aus, den ich von Schalen säubere, mal mit der Gabel, mal mit den Lippen. Die leeren Schalen klackern in einen bereitgestellten leeren Teller. Mein Schwiegervater denkt dagegen von Gabel zu Gabel, so optimistisch, wie es sich für Italiener gehört. Meine Frau macht es folgendermaßen. Sie löst zunächst alle Muscheln aus, dann erst beginnt sie, die Spaghetti zu essen. Dann wird doch alles kalt, wundert sich mein Schwiegervater. Ja, aber sie will es nun einmal erledigt und den Teller einfach komplett verzehrfertig vor sich stehen haben. Und Adriano, der Fischhändler, der Experte, mehr Meeresfrucht als Mensch? Er vertritt eine besonders exzentrische Meinung, die uns alle in einen erneuten Diskurs zieht, immer weiter von der Wirklichkeit entfernt, ein wirbelnder Strudel der guten Laune. Er verlangt seine Spaghetti Vongole im Restaurant, nämlich immer puliti, also komplett schalenbefreit. Das ist ein Wunsch, der keinem normalen Gast gewährt wird. Aber er ist eben Fischhändler und schafft die Materia prima an. Also kann er sich's erlauben. Don't try this at your Stammitaliener. Nein, es geht bei Adriano nie um Russland oder Trump, nie um den Nahen Osten oder die Taiwan-Frage. Und vielleicht gerade deswegen habe ich bei Adriano immer das Gefühl, er würde mein Leben bereichern. Banal und doch nicht banal, denn was ist an Essen und Trinken schon banal? Gar nichts. Wir sind hier schließlich in Italien. Und dann ruckelt sich Adriano mit einem Ächzen in die Horizontale. Weil er schon um 5 Uhr morgens auf den Beinen ist, um die Fänge der Fischer aufzukaufen, hält er seinen Mittagsschlaf am Strand. Niemandem gönne ich das leise, tiefe, unbeschwerte Schnarchen mehr als ihm. Adrianos virtuose Gelassenheit zeigt sich besonders dann, wenn am Nachmittag dunkle Wolken aufziehen und alle sich unsicher umschauen. Sollen wir bleiben oder gehen? Mediterrane Gewitter sind von einer Plötzlichkeit und Heftigkeit, dass einem wirklich Angst und Bange werden kann und man tatsächlich schnellstens flüchten sollte. Arriva, frage ich ihn. Adriano blickt in den Himmel. Na, sagt er und dreht sich auf den Bauch. Alle um uns herum packen hektisch zusammen, ziehen den vor Aufregung weinenden Kleinkindern die Badesachen aus und die Kleidung an, die Banini klappen die Schirme zusammen. Selbst in ihrem Blick ist ein wenig Panik herauszulesen, wie bei Stewardessen in Turbulenzen. Aber Adriano schnappt sich ein Kreuzworträtsel. Manchmal stelle ich mir vor, wie der ganze Strand schwarz wird, zerrissen nur von gleißenden Einschlägen tödlicher Blitze in die Sonnenschirmspitzen und Flaggenmasten, grelle Treffer begleitet von trommelfellzerfetzendem Donner und dem Prasseln des Hagels, der alle Scheiben der Kassenhäuschen zertrümmert und dem heulenden Sturm, der die Sonnenschirme umknickt und über den Strand treibt und das Meer durchrührt und die Wellen bis zu uns peitscht, unter unsere Füße und die Strandkabinen unterspült. Und Adriano liegt auf seiner Liege, knabbert auf seinem Kugelschreiber herum und überlegt. Hauptstadt Perus mit 4 Buchstaben? Aber meine Vision wird nie Wirklichkeit. Denn obwohl ich solche Gewitter schon erlebt habe, aus der Sicherheit der Wohnung, habe ich doch nie erlebt, dass sie mich je erwischt hätten, wenn Adriano neben mir liegt. Vielleicht ist es ja doch Magie. Und zum Fischhändler Adriano passt ganz wunderbar eine Frage, die von mehreren Hörern kam. Wo kann man in Grado gut essen, wenn man nicht so gern Fisch mag? Und da habe ich, kaum zu glauben, eine Expertin in meiner Familie. Denn meine älteste Tochter Lilly, in Grado geboren und praktisch inmitten von Meeresfrüchten aufgewachsen, isst auch keinen Fisch. Vorab, vegetarisches Essen geht immer gut, eigentlich in jedem Restaurant. Denn vergessen wir nicht, dass die italienische Küche grundsätzlich sehr vegetarisch orientiert ist. Fisch und Fleisch kamen früher, wenn überhaupt, nur als kleines Stück zum Hauptgang auf den Tisch. Viele berühmte Rezepte, etwa Pasta al Pesto aus Ligurien oder Orecchiette con Cime di Rapa aus Apulien, sind seit jeher komplett vegetarisch. Und große Klassiker wie Nudeln mit Tomatensauce oder mit Aglio, Olio e Peperoncino sind sogar vegan. Aber was ist zum Beispiel mit Fleisch?
Hallo, Mein Vater hat schon erklärt, dass ich keinen Fisch esse. Ich weiß, dass es seltsam klingt für jemanden, der auf gerade aufgewachsen ist. Aber außer Fisch ist Friaul zum Glück eine Region, die eine reiche Küche hat, die aus Fleisch, Gemüse, Käse und viel mehr besteht. Und in Grado gibt es einige Restaurants und Lokale, die nicht nur Fischgerichte anbieten. Und ich werde euch ein paar empfehlen. Wenn ihr am Strand seid und Bock auf etwas leicht, aber gut habt, dann geht's zu Ingordo, neben dem Strandhaupteingang. Der beste Paninoteca, Sandwichladen, der gefülltes Brötchen, Hamburger, Tacos, aber auch gemischten Salaten bietet. Ein weiterer Ort ist Piccolo Bar, die Cicchetti Pinse, eine Art Pizza, mit Mortadella und San Daniele Schinken auf der Karte hat. Wenn ihr was besonders sucht, in dem Stadtzentrum befinden sich zwei schicke Restaurants, die ausgezeichnete Fleischgerichte haben, trotz seiner Karte meistens aus Fisch besteht. Bruno Masanetta und Tavernetta Landona. Außerhalb des Stadtzentrums Delfino Blu, bekannt für die Pizzas, dieses Restaurant bietet auch Gerichte aus Apulien, zum Beispiel Orecchiette mit Fleischbällchen. Bonustipp. Wenn ihr auf der Suche nach der echten Cucina Friulana seid, dann solltet ihr ins Land fahren und Ai Patriarchi und Chastinars probieren. Diese waren meine Tipps. Ciao!
So, ihr Lieben, das war es mit dieser Ausgabe. Alle Adressen gibt es wie immer in den Shownotes. Abonniert diesen Podcast und berichtet auch euren Freundinnen und Freunden davon. Aber nur den Netten. Schaut bei postausitalien.com vorbei. Dort schreibe ich jeden Freitag über mein Leben hier in Grado und was es an der Adria so Neues gibt. Holt euch mein Leben am Strand. Und wenn ihr mehr Italienbilder in euer Leben lassen wollt, schaut auf Instagram bei Buch und Wein vorbei. Das bin ich. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt mir gern auch auf den sozialen Kanälen oder per Mail radioadria@gmx.de. Also, wir hören uns schon in 14 Tagen wieder. Dann übrigens habe ich auch einen Gast. Seid gespannt. Ich freue mich und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!